Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind zurück aus Spa. Der Grand Prix von Belgien war mal wieder eine Reise wert. Es gab viel Action, es gab viel zu bereden. Mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Fangen wir gleich mit der großen Geschichte des Wochenendes an. Schmidti, George Russell nach dem Rennen disqualifiziert worden. Das Auto war zu leicht. Der Mercedes hat nicht genug Kilos auf die Waage gebracht. Wie kann sowas passieren?
Ja, es wird natürlich vorher berechnet, wie viel das Auto quasi an Gewicht verlieren könnte während des Rennens. Und die Teams gehen da immer mehr ins Risiko. Man hat da ein bisschen von Red Bull gelernt, die das schon seit Jahren so machen. Und bis jetzt ist es immer gut gegangen. Hier ist es eben nicht gut gegangen. Was genau dazu dann geführt hat, kann man im Moment nur vermuten. Es gibt eigentlich nur drei Faktoren. Reifenverschleiß natürlich, Bremsenverschleiß und die Planke unter dem Auto nutzt sich auch ab. Also alles, was verschleißen kann, fehlt ja am Ende und das muss man vorausberechnen. Und oft weiß man nicht, wie das Rennen läuft. Und ein Faktor natürlich in diesem Rennen, den man gar nicht auf der Rechnung hatte, George Russell ist mit einem Reifenwechsel durchgefahren. Das heißt, er hat nur zwei Stints und der zweite war mit 34 Runden extrem lang.
Ja, reicht es aus, um da diese 1,5 Kilo haben ja am Ende gefehlt. Wenn man da eben nicht diesen Gummi auf der Fläche hat, reicht das schon aus für 1,5 Kilo?
Kann durchaus ausreichen. Ich glaube, es sind so 300, 350 Gramm pro Reifen, den man da einrechnen muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lewis Hamilton, der ja im gleichen Auto fährt und bei dem natürlich das Gewicht ähnlich oder genau gleich berechnet wird, dessen Reifensatz, sein letzter Reifensatz, hatte 18 Runden auf der Lauffläche. Das sind 16 Runden Unterschied. Ob das jetzt wirklich allein dafür verantwortlich ist, kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht ist Russell in Eau Rouge eine andere Linie gefahren, hat dort öfters aufgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Er musste sich ja zum Schluss dann hin auch verteidigen und hat da ein bisschen mehr verloren. Also das ist, Mercedes wird es sicher analysieren, das wird spannend sein. Entweder in der Sommerpause oder in Zandvoort werden die bestimmt wissen, was sie da mehr oder weniger illegal gemacht hat. Ja. 1,5 ist schon relativ viel. Es gab auch gar nichts zu diskutieren. Die haben das sofort hingenommen, das Urteil.
Ja, es gab noch die Theorie, dass ja in Spa es die Besonderheit gibt, dass die Fahrer am Ende durch die Boxengasse rückwärts fahren müssen. Kann das eine Rolle gespielt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann da nicht diesen Reifengummi und den ganzen Schmutz, der neben der Strecke ist, so auflesen wie auf anderen Rennstrecken. Das wird ja mit Bedacht nach jedem Rennen in der Ehrenrunde sozusagen gemacht. Da gibt es die nicht, weil die Strecke so lang ist. Alle fahren halt rückwärts durch die Boxengasse und da hat man eigentlich nur den Weg von der Ziellinie bis La Source und dann biegt man ja von der anderen Seite aus rein. Da kann man nicht sehr viel aufsammeln. Russell ist, glaube ich, meines Erachtens nach der Zieldurchfahrt weit innen gefahren. Die anderen sind meistens außen gefahren auf der Rennlinie. Normalerweise müsste der ganze Reifengummi ja neben der Rennlinie liegen. Aber das kann jetzt auch nicht das Entscheidende sein. Wenn es jetzt um 200, 300 Gramm gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, da hat er vielleicht einen Fehler gemacht, hat nicht aufgepasst. Aber so ist es vielleicht für 100 Gramm oder 200 Gramm gegenüber den Konkurrenten verantwortlich, aber jetzt nicht für 1,5 Kilogramm.
Ja, kommen wir nochmal zurück auf die verrückte Strategie, muss man fast schon sagen. Wir haben vor dem Rennen mit Ingenieuren gesprochen, da hat eigentlich keiner so richtig die Einstoppstrategie auf dem Zettel gehabt. Hat sich dann ja auch im Rennen bewahrheitet. Aus den Top 10 waren fast alle auf zwei Stops unterwegs, bis auf Russell eben. Wie kam er drauf, auf Einstopps umzustellen und warum ist es am Ende aufgegangen?
Ja, also nochmal, wie du schon gesagt hast, die Strategie war eigentlich keine Strategie, die stand nirgendwo auf dem Zettel. Man sollte vielleicht nochmal ganz kurz den Blick zurück auf Ungarn werfen, da gab es ein ähnliches Beispiel, Tsunoda. Ja. Ist gegen alle Voraussagen mit einem Stopp über die Distanz gekommen und ist auf den 10. Platz gefahren, was aus seiner Sicht wie ein Sieg war. Und auch da in Ungarn ist die Strategie erst während des Rennens entstanden. Und hier war es das Gleiche. Also man ist eigentlich auf Sicht gefahren, ohne jemals diesen einen Stopp im Hinterkopf zu haben. Das hat sich erst entwickelt, so ab der 26., 27. Runde, da hat der Russell zum ersten Mal gesagt, dass er das Gefühl hat, er könnte durchfahren, was natürlich da schon eine mutige Ansage ist, es fehlen immer noch 18 Runden. Mercedes selber hat es dann erst auf dem Radar gehabt, nach dem Boxenstopp von Piastri, der war glaube ich in der 30. Runde, dann hat man gemerkt, es könnte reichen und wie groß ist das Risiko, wenn wir draußen bleiben. Sie haben mit dem Schlechtesten gerechnet, ihr Bezugspunkt war immer Perez, also das Boxenstoppfenster zu Perez, das musste so um die 20 Sekunden liegen, dann bleibt man noch vorne. Es war bis zur 31. Runde, glaube ich, war es noch im Negativen, da waren es 19 Sekunden. Da hat man geschaut, kann der Russell auf den Perez aufholen, hat er gemacht. 35 war es dann schon bei 21,5, glaube ich. Da war er eigentlich schon safe. Und dann hat man gesagt, so jetzt ziehen wir die Nummer durch. Schlimmstenfalls fallen wir halt vor den Perez wieder rein und geben dem noch die weichen Reifen mit und der fährt noch die schnellste Runde, hat er da wenigstens noch einen Extrapunkt. Also da war das Risiko überschaubar und dann hat man es eben gemacht. Aber wenn man sich den Russell mal anschaut, er hat schon die Reifen sehr, sehr gut behandelt. Ich meine, er ist ab Runde 25 nur noch 1,47er Zeiten gefahren. Ein Wunder an Konstanz, kann man sagen. Die allerschnellste Runde, also seine persönlich schnellste Runde, war die allerletzte. Also der Reifensatz war noch gut. Die Gefahr war schon da, haben die Strategen uns gesagt, dass die letzten 3-4 Runden davor hatte man ein bisschen Angst, dass dann der Reifen einbricht. Und wenn er mal einbricht, das wissen wir, da verliert man dann gleich 3-4 Sekunden. Man hat ja auch gesehen, der Reifenvorteil, den gab es schon. Piastri hat ja zum Schluss eine Sekunde im Schnitt auf beide Mercedes aufgeholt. Also der war schon da. Aber, und dann kam ein zweites Phänomen dazu, es war halt sehr schwer zu überholen, was man für Spa diesmal nicht so erwartet hatte.
Ja, warum war überhaupt der Reifenfaktor, die Reifenverschleiß nicht so ein großer Faktor, kann man das erklären? Weil vor dem Rennen hieß es ja eigentlich, es wird heißer, es wird noch schlimmer und am Freitag haben wir ja schon relativ hohen Verbrauch gesehen.
Ja, also Freitag war eigentlich ganz schlimm. Da haben die Teams schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Es war nicht nur starke Reifenabnutzung, es war auch Körnen da. Ja. Die Reifenabnutzung, das war das Komische, die Strecke war ja zu 50% neu asphaltiert. Und der alte Asphalt war noch auf dem Sektor 2, das sind, wo die ganzen schnellen Kurven sind. Da haben sich die Reifen abgenutzt, also thermische Abnutzung, dadurch werden die Rundenzeiten langsamer. Auf den neuen Streckenteilen wiederum, der Asphalt war sehr glatt, hat guten Grip geboten, gab es dieses Körnen. Also man hing da zwischen zwei Dilemmas und hat gedacht, jetzt wird es am Sonntag heißer und es wird uns jetzt alles zerschießen. Aber genau das war das Gegenteil, ist eingetreten. Ja. Die Hitze hat das Körnen verhindert und hat dem Reifen auf dem heißen Asphalt jetzt nicht so geschadet, wie man sich das gedacht hatte. Deswegen war die Reifenabnutzung deutlich geringer. Und es war im Endeffekt, waren es ja 5 Fahrer, die mit einem Stopp über die Runden gekommen sind. Beide Aston Martin haben es noch so gemacht. Alonso ist damit auf Platz 8 gefahren. Der wäre nie und nimmer in die Punkte gekommen, ohne diese Strategie, die auch keine war. Also auch bei Aston Martin hat man zugegeben, wir holen den ja nicht in Runde 13 an die Box, wenn wir einen Stopp machen wollen. Man hat da bei Alonso darauf reagiert, weil die Spitzenleute sehr früh an die Box kamen. Wenn die dann sich wieder ins Feld kämpfen und man muss die ja eh irgendwie vorbeilassen, auch wenn man noch im Rennen ist, verliert man zu viel Zeit, hat man gesagt, holen wir den rein. Also wie gesagt, auch bis zum Ende, beide Aston Martin mit einem Stopp, Tsunoda mit einem Stopp, Magnussen. Es war also möglich, aber alle haben das während des Rennens entschieden.
Ja, und warum haben es vorne nicht noch mehr probiert? Lewis Hamilton hat ja auch nach dem Rennen ein bisschen rumgejammert. Irgendwie die Reifen waren jedes Mal noch gut, als er zum Boxenstopp abgebogen ist. Er hätte sich das natürlich auch zugetraut, die gleiche Strategie zu fahren. Warum haben die anderen Teams, da auch McLaren, da nicht vielleicht auch mal das ausprobiert?
Ja, es hing halt von der Rennsituation ab. Also man, die es gemacht haben, hatten alle nichts zu verlieren. Ja. Ja, der Russell fuhr da auf Platz 5 rum. Den hatte eigentlich nie einer auf dem Radar, dass er irgendwas macht. Also schon noch nicht mal fürs Podium. Wie gesagt, der Alonso wäre rausgeflogen aus den Top Ten, weil die Essens im Rennen zu langsam waren. Die hatten viel zu viel Abtrieb am Auto, hatten auch gegen den Alpine auf den Geraden keine Chance. Also alle hatten nichts zu verlieren und die konnten das machen. Bei Hamilton war es ganz klar. Hamilton, sein Gegner war Leclerc, lange Zeit. Dann musste man den Leclerc immer kontern oder antizipieren. Beim ersten Mal hat man ihn gekontert, beim zweiten Mal hat man reagiert, da kam der Leclerc eine Runde früher rein, aber da war der Abstand schon relativ groß, da konnte man das auf jeden Fall gut planen. Es war aber dann klar, ich meine, die hatten die Möglichkeit, sollen wir es wirklich riskieren, dann riskieren wir beim Hamilton alles, weil der fuhr um den Sieg. Ja. Oder schauen wir, dass wir vor dem Leclerc bleiben und stellen so sicher, dass wir eine Siegchance haben.
Ja, Mercedes hätten Doppelsieg geholt ohne die Disqualifikation. Am Freitag sah es aber noch gar nicht gut aus. Also Longrun-Zeiten waren unterirdisch. Wie haben die da den Turnaround geschafft? Waren das nur die Bedingungen? Oder?
Ja, Mercedes hat ja ein großes Upgrade dabei gehabt. Also Unterboden war neu, Frontflügel war neu, Diffusor und ein bisschen an der Verkleidung in Anpassung an diesen Unterboden und die Fahrer haben ihr Auto nicht wiedererkannt. Es hat in dem Sektor 2 mit den schnellen Kurven nur untersteuert. Es hatte Bouncing in den schnellen Sektionen, also 1 und 3. Das sprach viel dafür, dass das Upgrade dann schuld ist. Das haben ja andere auch schon erlebt, also Ferrari und Toro Rosso und Aston Martin. Deswegen hat man dann entschieden am Freitag, nee, wir gehen wieder zurück auf den alten Stand, zumindest mit dem Unterboden und Diffusor. Und das Problem war natürlich dann, am Freitag war es nass, man konnte also schwer analysieren, hat es jetzt wirklich geklappt oder auch nicht und ist relativ blind in das Rennen reingegangen. Dazu kam noch, man hat vom mechanischen Setup her da ein paar Fehler gemacht am Freitag, das hat dieses Untersteuern provoziert, also die Balance war nicht da und am Sonntag war sie da, also das war eine Punktlandung. Ja. Und ob oder wie viel jetzt der Rückbau auf die alte Spezifikation und oder die Setup-Änderung im mechanischen Bereich jetzt für dieses diesen Wandel oder dieses Wunder quasi gesorgt haben, das muss, glaube ich, noch analysiert werden. Das wussten sie selber nicht genau.
Ja, ich glaube, Toto Wolff hat ja gesagt, sie werden es in Zandvoort dann nochmal ausprobieren mit den neuen Teilen, wenn wir dann abwarten müssen, ob das klappt. Kommen wir auf Verstappen. Hat eine Motorenstrafe genommen, wie wir es schon in den letzten Jahren gesehen haben. In den letzten Jahren hat das immer wieder zum Sieg umgewandelt, trotz Strafe. Warum hat es dieses Mal nicht geklappt?
Ja, es zeigt ganz klar, der Red Bull ist nicht mehr das beste Auto im Feld. Auch hier wieder, er hat ein relativ enges, kleines Fenster, wo er funktioniert. Im Regen war es natürlich Idealbedingungen für Verstappen. Das ist seine Strecke, das ist sein Wetter. Und der Red Bull hatte relativ viel Abtrieb. Hat es mal mit weniger probiert, hat aber nicht so funktioniert am Freitag. Hatte relativ viel Abtrieb, war natürlich die perfekte Konstellation. Er ist allen anderen wirklich meilenweit davon gefahren. Ja. Dass das Auto mit eine Rolle gespielt hat, sah man an Sergio Perez, der ja eigentlich Drittschnellster war, also verhältnismäßig weit vorne gestanden ist. Aber wie gesagt, im Rennen dann erstmal, er kam nicht vorbei an den anderen, hatte also nicht diesen Überschuss. Ja. Er musste also auch warten, dass die Strategie oder Boxenstopp-Timing ihm ein paar Plätze schenkt. Und das Zweite war, Red Bull hat meiner Ansicht nach wieder bei der Reifenwahl falsch in die Kiste gegriffen. Sie haben sich wieder zwei Medium aufgehoben. Alle anderen, also McLaren, Ferrari und Mercedes, hatten zwei harte Reifen. Der harte Reifen war ganz klar besser am Sonntag. Der harte Reifen hatte eben nicht diese Abnutzung. Der Medium, auf dem zwar alle gestartet sind, der sah am Anfang ganz ordentlich aus, aber nur, er sah nur deswegen ordentlich aus, weil alle am Anfang die Reifen gemanagt haben. Da sind alle wahnsinnig langsam, haben die ihre Runden gedreht. Man sieht, dass Alonso auch relativ lange am Feld, also an der Spitze dran blieb. Dann bei denen, die im zweiten Stint den Medium genommen haben, also Perez und Sainz, was ganz klar ein Fehler war im Rückblick, die mussten natürlich dann Tempo machen, um ihre Position zu halten oder in einer guten Position für den zweiten Boxenstopp zu bleiben. Und die waren nach 7, 8 Runden wieder in der Box. Der Medium-Reifen ist dahin geflossen. Der hat eigentlich das gezeigt, was man sich von den Reifen generell erwartet hat. Der harte Reifen war einfach wirklich der Matchwinner.
Ja, wo du Perez gerade ansprichst, gab ja viele Diskussionen. Sehr gutes Qualifying gefahren, du hast es ja schon erwähnt, Startplatz 2. Ging dann rückwärts, also quasi der umgekehrte Weg zu Verstappen. Du hast schon gesagt, die Strategie war da suboptimal. War es nur die Strategie oder war das mal wieder eine der schwächeren Leistungen von Perez?
Ja, wir müssen jetzt mal sehen. Aber der Verstappen, der wird Vierter jetzt natürlich durch die Disqualifikation. Eigentlich war er Fünfter. Er ist ja auch nicht weit nach vorne gekommen. Also ich glaube, er hat ein Überholmanöver oder sowas gemacht. Der Red Bull war jetzt nicht das Top-Auto da. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Wie gesagt, die Strategie war meiner Ansicht nach völlig falsch bei Perez. Er sah schlecht aus, ja, es war sicher nicht sein bestes Rennen. Er ist einfach zu schwankend in den Leistungen. Ja. In Ungarn schlechtes Training, gutes Rennen. Hier gutes Training, schlechtes Rennen. Also und das könnte ihn wirklich da bei Red Bull den Kopf kosten. Ich kenne seine Vertragssituation nicht. Wir reden ja hier von einem alten Vertrag, nicht dem, den er unterschrieben hat, mit sehr, sehr strengen Leistungsklauseln. Den Vertrag, glaube ich, kennt keiner. Er hat ja behauptet am Donnerstag relativ trotzig, ich kenne meinen Vertrag. Die Leute haben Vertrauen in mich und ich werde es Ihnen auf jeden Fall an der Strecke beweisen. Und ihr könnt mich beurteilen in Abu Dhabi nach der Saison. Dann können wir mal auf den WM-Stand schauen. Ich glaube, da ist die Zündschnur ein bisschen kürzer in der Teamleitung. Es gibt ja heute, Montag nach dem Grand Prix von Belgien, ein großes Meeting aller Direktoren in England. Marco ist natürlich auch hingeflogen. Und da will man sich über die Fahrer unterhalten. Die Fahrer für die zweite Saisonhälfte. Ja. Und natürlich auch die Fahrer für die Zukunft, also im nächsten Jahr.
Ja, wie siehst du da die Chancen, dass Perez ausgewechselt wird? Wer sind die ersten Kandidaten? Es soll ja, glaube ich, auch noch Testfahrten geben diese Woche.
Ja, es gibt diese Woche einen Filmtag und einen Test in Imola, direkt hintereinander, Mittwoch, Donnerstag. Da sind nur Liam Lawson und Daniel Ricciardo geladen, was ja auch schon einige sagt, nicht Yuki Tsunoda, der eigentlich schon einen Vertrag dort hat. Beim Filmtag fahren sie natürlich mit dem aktuellen Auto, ist klar. Aber hat man irgendwelche Demoreifen.
Aktueller Toro Rosso.
Aktueller Toro Rosso. Bei dem Testtag danach fährt man mit dem 2022er Alpha Tauri. Da sollte eigentlich erst in der Früh der Ricciardo fahren und dann der Lawson. Jetzt will man das wieder umdrehen. Also der am Nachmittag fährt, fährt natürlich logischerweise die schlechteren Rundenzeiten, weil es wird wahrscheinlich heiß sein da unten in Italien. Das findet ja in Imola statt. Man sagt zwar, das ist kein Shootout, es hat nichts damit zu tun, wir wollen nur gewisse Dinge evaluieren, so wie wir das auch schon mal während der Saison mit Verstappen gemacht haben in Imola, irgendwelche technischen Sachen, was natürlich angesichts der Situation leicht übertrieben ist, würde ich mal sagen. Und natürlich schauen die da drauf und dann schauen wir mal. Also beide machen sich da Hoffnungen, dass sie den Perez zumindest mal in der zweiten Saisonhälfte ersetzen werden. Ich glaube, es wird noch keine generelle Entscheidung fallen, was dann nächstes Jahr passiert. Ja. Man muss sich das ja auch dann mal anschauen. Also nehmen wir an, der Ricciardo ersetzt den Perez oder der Lawson ersetzt ihn. Wenn der jetzt komplett eingeht im Vergleich zum Verstappen, wird man sich vielleicht wieder Gedanken machen und sagen, war das jetzt die richtige Entscheidung und wird das vielleicht wieder umdrehen. Also ich glaube nicht, dass man heute schon hundertprozentig sicher sagen kann, die jetzt in Zandvoort fahren, fahren auch nächstes Jahr in dieser Konstellation. Ja. Es kann ja auch sein, dass nächstes Jahr vielleicht der Yuki Tsunoda nach oben geht zu Red Bull.
Ja. Horner hat ja schon gesagt, man will sich jetzt voll auf die Teamwertung konzentrieren. Da braucht man zwei Fahrer, die punkten. Wir hoffen ja, dass auch die Fahrerwertung vielleicht noch ein bisschen spannend wird. Da hatte Norris, glaube ich, eine richtig gute Chance, dieses Wochenende Punkte aufzuholen. Hat es am Ende nicht genutzt. Am Anfang wieder Fehler gemacht ist. Ja. Siehst du da schon einen Trend, der uns beunruhigen muss, oder waren das jetzt Einzelfälle?
Nein, es ist sicher ein leichter Trend. Das Problem ist, Vasseur hat es nach dem Rennen gut gesagt, die ersten sechs Autos lagen innerhalb von 10 Sekunden, 9,8 Sekunden. Der kleinste Fehler, ob der vom Fahrer kommt oder vom Setup oder wie auch immer, man hat es ja gesehen, Mercedes am Freitag nirgendwo, am Sonntag siegfähig. Der kleinste Fehler entscheidet da. Und es war jetzt kein Riesenfehler. Früher hätte man das locker aufgeholt. Wenn der ist in La Source, da in der ersten Runde zu weit rausgekommen mit dem linken Hinterrad im Kies, verliert er ein bisschen Drehmoment und zwei fahren noch an ihm vorbei. Jetzt war es halt dann auch schwierig, in Spa zu überholen. Da haben sich viele gefragt, ja warum? Spa war immer so einfach. Aber wie gesagt, wenn die Autos so eng beieinander liegen, das ist im Fluch und Segen zugleich. Ja. Deswegen wird ja auch in diesen Nachwuchsformen relativ wenig überholt. Ja. Schaut euch so einen Sprint an in der Formel 2, wo es ja keine Boxenstopps gibt, also zumindest ist keiner vorgeschrieben. Da ist die Reihenfolge der ersten Runde oft die Reihenfolge in der letzten Runde, mehr oder weniger. Weil die Autos natürlich alle gleich sind und entscheiden minimale Unterschiede. Und dann wird es eben schwer zu überholen. Noch dazu, wenn man dann wie in der Formel 1 auch ein bisschen Reifen managen muss. Und wer da in der ersten Runde viele Plätze verliert, so wie Norris, der bezahlt dafür. Ja. Und er hat es ja probiert, zweimal an Verstappen vorbeizukommen. Er war sicher schneller als Verstappen, aber es ging halt nicht.
Ja, er hing auch am Anfang lange hinter Sainz hinten dran, hat den Ferrari nicht überholt. Vorne hat Leclerc relativ lange auch an Hamilton drangehangen. Der Ferrari schien generell besser zu sein, als wir dachten oder als ich zumindest erwartet hatte. Haben die da schon den richtigen Schritt jetzt nach vorne gemacht, nachdem dieses Upgrade ja lange ihnen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitete?
Sie haben einen Schritt gemacht, auf den man jetzt aufbauen kann. Das ist noch nicht der ganze Schritt. Ich meine, die geschenkte Pole Position von Charles Leclerc, Verstappen muss ja zurück, muss man sagen, das war eine Leclerc-Runde, also sensationell gefahren. Und auch hier wieder hohes Risiko. Man hat gesagt, wir haben nur noch einen Satz Intermediates für das Q3. Alle anderen sind sofort mit dem rausgefahren, weil es war die Vorhersage, es könnte stärker regnen. Haben natürlich Sprit für fünf oder sechs Runden mitgenommen. Hatten natürlich, als der Reifen gut war, am Anfang zu viel Sprit drin. Und als der Sprit raus war, einen schlechten Reifen. Ferrari hat gepokert, haben den erstmal mit einem gebrauchten Satz mit der Mitte jetzt rausgeschickt, um eine Sicherheitsrunde hinzulegen. Und dann hinten raus den frischen Satz. Hat gepasst, weil es hat nicht stärker geregnet. Ja. Aber Leclerc hat es auch genutzt. Sainz hat es nicht genutzt, er hatte die gleiche Chance. Und muss man sagen, Chapeau, das war eine super Runde. Das war Verstappen-like. Man muss ja dazu sagen, es war in dem Fall jetzt halt der Ferrari und nicht der Red Bull. Und er hatte auch nicht so viel Abtrieb wie der Red Bull. Und im Rennen ist er auch gut gefahren. Was positiv ist, es gab kein Bouncing. Davor hatten sie ein bisschen Angst. Es war zwar in Ungarn auch keins, wo sie ja schon mit diesem Unterbodenmix gefahren sind. Aber Ungarn ist natürlich nicht so schnell. Ja. Dann hat es am Samstag im Qualifying geregnet. Gibt es kein Bouncing, weil sie auch zu langsam sind. Jetzt hat man gedacht, naja, vielleicht am Sonntag. Und es gab ganz, ganz leichte Anzeichen, aber praktisch nicht. Also man glaubt, dass man jetzt dieses Problem im Griff hat und darauf kann man jetzt wieder aufbauen. Aber es ist wirklich ein Ritt auf Messerschneide. Also wenn man da ein bisschen was, man hat es ja an Mercedes gesehen. Ja. Die machen da irgendwas am Unterboden und schon laufen auch die wieder ins Bouncing rein. Ja. Und ich habe mich auch mit Pierre Vacher unterhalten. Es ist wirklich, da ist keiner davor gefeit. Man muss wirklich sich dahin tasten und man sieht nicht unbedingt im Windkanal, was sich da anbahnt. Ja. Es gibt schon ein paar so Kombinationen an Daten, wo man daraus schließen könnte, das könnte in Wirklichkeit dann dieses Schaukeln ergeben, aber hundertprozentig sicher ist man sich nicht. Man muss es auf der Strecke erleben. Eigentlich sind Testfahrten werden jetzt viel, viel wichtiger als dieser Windkanal. Ich glaube, viele Teams würden den Windkanal aufgeben und lieber auf die Teststrecke gehen. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Verstappen da mit dem alten Auto da in der Gegend rumgefahren ist, weil man da verschiedene Dinge ausprobiert. Jetzt kann man ja mit den Ground-Effekt-Autos von 2022 fahren. Und da kann man natürlich so ein bisschen fürs Verständnis arbeiten und schauen, das Auto macht das hier und am Windkanal haben wir das gesehen. Ja. Also wie gesagt, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich würde sagen, Ferrari hat einen kleinen Schritt aufgeholt, aber es war noch nicht der sie nach vorne bringt. Vasseur hofft jetzt, dass die nächsten vier Rennstrecken ihnen in die Karten spielen. Zandvoort, ja. Monza, Singapur, Baku, alles Ferrari-Strecken.
Ja.
Also wenn die noch ein kleines Upgrade bringen, sind sie vielleicht wieder dran.
Ja. Hinter den vier Top-Teams war so ein kleiner Bruch. Ich meine, Aston Martin war sicherlich fünftbestes Team mit Alonso sehr gut. Stroll ja den Crash im dritten Training war da ein bisschen gehandicapt. Wen siehst du dahinter als momentan beste Mannschaft aus dem Mittelfeld? Ja. Ocon hat natürlich die meisten Punkte geholt.
Ja, der Alpine war in Spa, muss man sagen, zumindest mit der Abstimmung, die Ocon gefahren ist, war besser als Toro Rosso. Das ist ja komisch bei diesem Auto, das funktioniert entweder gar nicht oder einigermaßen überraschend gut. Und die hatten allerdings auch ein Upgrade dabei, muss man sagen. Die fangen jetzt so ganz langsam an. Aber ich glaube, das Upgrade war gar nicht entscheidend, weil der Gasly war chancenlos.
Ja.
Entscheidend war, dass sie sich wirklich getraut haben, mit minimalem Abtrieb zu fahren. Er war, glaube ich, auch der schnellste im Qualifying auf der Geraden. Das heißt also, da fahren ja dann alle unter gleichen Bedingungen. In dem Fall sind sie alle ohne DRS gefahren, weil es ja geregnet hat. Ja. Also da sieht man schon, der Alpine hat da wenig Flügel drauf gehabt. Und es hat im Rennen gut funktioniert. Und auch wieder natürlich davon profitiert, dass die Reifen nicht eingegangen sind, obwohl man so wenig Abtrieb hatte.
Ja, und wie sieht es bei Haas aus? Haben ja zwischenzeitlich relativ gut ausgesehen. Hülkenberg zweimal Sechster, ja. Und jetzt ging es wieder in die andere Richtung. Nirgendwo, irgendeine Erklärung?
Haas pendelt da wirklich zwischen dem einen und dem anderen Extrem. Ganz offensichtlich diese extrem langsamen Strecken, wie Monaco und Ungarn, oder die extrem schnellen, wie jetzt Spa, die liegen dem Auto nicht so. Der hat lieber sowas mittendrin dann waren sie ja schon relativ weit hinten in der Startaufstellung. Hülkenberg hat dann halt wieder die Verzweiflungstaktik ausgepackt, früher Boxenstopp, aber da war nichts zu machen. Die waren generell zu langsam. Er hat ja, glaube ich, dann auch nach dem Rennen gesagt, kein Speed, kein Rhythmus, keine Harmonie. Also es war gar nichts.
Ja. Wir müssen auch natürlich auf das Geschehen neben der Strecke nochmal zu sprechen kommen. Da war auch viel los in Spa. Alpine, das große Thema. Teamchef Fermin hat selber bekannt gegeben, dass er da nicht weitermacht auf dem Posten und ersetzt wird. Was waren da die Hintergründe?
Ja, ich hatte fast das Gefühl, das war gar nicht so geplant. Also es gab ja keine Pressemitteilung, nichts Offizielles. Der Fermin war in der Pressekonferenz und fing dann plötzlich an zu erzählen, dass er da jetzt quasi degradiert wird und in der Motorenabteilung in Viry-Châtillon noch den Chef spielen darf bis zur Rente.
Ja.
Das Schicksal des Teams sind dann andere bestimmen. Er hat dann nicht gesagt, wer ihn ersetzt, aber ich glaube, die waren da bei Renault schon überrascht, dass er da so in Vorlage gegangen ist. War vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb da auf diese Degradierung. Und das ist ein schlecht gehütetes Geheimnis, würde ich jetzt mal sagen. Also, Nachfolger von Fermin soll Oliver Ux werden. Der ist Teamchef von Hightech Grand Prix, die in der Formel 2 ja unterwegs sind. Das ist ein Flavio-Mann natürlich, also im Endeffekt, das hat auch Fermin bestätigt, der hier jetzt die Entscheidungen trifft, ist Flavio Briatore. Er taucht zwar immer nur dann wie so ein Geist am Sonntag mal auf, ich habe ihn nur in der Startaufstellung mal kurz gesehen, aber er zieht die Fäden und hält sie wirklich straff, das muss man sagen, typisch Flavio, hat halt klare Entscheidungen und dieses Hire and Fire und er stellt halt die Leute ein, von denen er glaubt, da geht was vorwärts. Aber allein die Tatsache, dass es eben Oliver Oakes ist, das lässt schon vermuten, dass sich der Alpine langsam zurückzieht. Fermin hat ja gesagt, es gibt nächstes Jahr noch keinen Mercedes-Motor, den gibt es dann, wenn überhaupt, frühestens 2026. In Frankreich ist es so, man kann da nicht einfach diese Motorenabteilung zusperren in Viry. Die sollen jetzt Technologien entwickeln für die Alpine Straßenautos, die wollen ja voll auf E-Autos umstellen. Aber dann haben sie wahrscheinlich immer noch zu viele Leute, also es muss einen Sozialplan geben und erst dann werden die Gewerkschaften zustimmen. Das kann eine Woche dauern, das kann zwei Monate dauern, hat er gesagt.
Ja.
Erst dann können wir mit einem Partnerteam quasi einen Motorendeal machen. Also das kann noch ein bisschen dauern, aber sind wir mal ehrlich, Alpine, Mercedes, das geht nicht. Das kann man nicht nach außen verkaufen. Meiner Ansicht nach wird das Ding verkauft an Hightech und die sind dann 2026 eben als Privatteam unterwegs. Was jetzt spannend werden könnte, ist, es gibt ja auch Gerüchte, dass dass Alpine bzw. Renault das geistige Eigentum des 2026er Motors, der ja fertig ist, der auf dem Prüfstand läuft. Fermin hat gesagt, mit sehr guten Ergebnissen, sie hätten alle Entwicklungsziele erreicht. Das ist ja eigentlich der Irrsinn. Die haben ja da jetzt 2-3 Jahre dahin entwickelt für einen Haufen Kohle und plötzlich soll das eingestampft werden. Nee, aber es gibt also doch ein Gerücht, mehr als ein Gerücht, dass General Motors daran interessiert ist, dieses geistige Eigentum zu kaufen. Ob sie jetzt die Fabrik wollen, kann ich mir nicht vorstellen. Da in Frankreich ist wahrscheinlich für einen amerikanischen Konzern schwierig. Die werden irgendwo vielleicht in der Europazentrale oder vielleicht sogar in den USA. Das würden dann alles mitnehmen, wie gesagt, das Einkaufen. Und wären natürlich dann aus dem Stand bereit, sofort einzusteigen und nicht erst 2028 mit dem eigenen Motor, der wirklich auf der grünen Wiese und von einem weißen Blatt Papier weg entsteht. Da könnte sich dann natürlich eine richtig interessante Konstellation ergeben. GM ist ein weltweit agierender Autokonzern, also sogenannter OEM, wie man heute da in der Formel 1-Sprache sagt. Und dem können die den Zutritt nicht verweigern. Ja. Also, und die Formel 1 hat ja auch gesagt, kommt 2028 wieder, wenn er einen eigenen Motor
Andretti.
Hat.
Wir sprechen über Andretti.
Genau, ja. Und dann seid ihr dabei. Und die kommen ja nicht als Andretti, die kommen als Cadillac. Ja. Ja, das ist ja von vornherein klar gewesen. So, jetzt können die 2026, jetzt ist der Motor da, jetzt können die den eigentlich den Zutritt nicht verweigern. Das Problem von Andretti war ja, der Motor wäre erst 28 gekommen, er wollte aber schon 26 spätestens einsteigen. Er hätte also irgendeine Notlösung dazwischen gebraucht. Dann wäre das ein Andretti, Mercedes oder Ferrari oder was auch immer gewesen. Das wollten die natürlich nicht. Ja. Dann konnten sie ihm quasi die Tür zuschlagen. Jetzt wird es schwierig. Also das könnte noch ganz, ganz witzig werden. Und Flavio natürlich mittendrin als Mediator. Also das ist wirklich spannend.
Ja, am Ende hätten wir mit Hightech und Andretti die zwei, die sich ja beworben haben, hätten wir dann doch plötzlich da. In der Formel 1. Kommen wir nochmal auf den Fahrermarkt zu sprechen. Ging ja doch in der ersten Saisonhälfte wild hin und her. Jetzt hat Haas zumindest mal seine Cockpits fix besetzt. Esteban Ocon wurde offiziell jetzt gemacht, war ja lange schon im Gespräch da. Ist er deiner Meinung nach der richtige Mann und warum haben die auf Ocon gesetzt?
Ja, ich finde, er ist der richtige Mann, weil Ocon hatte ja auch noch andere Angebote, ähnlich wie Sainz. Und er war eigentlich immer straight und hat von Anfang an gesagt, nee, Haas ist mein Team. Und er glaubt an das Projekt und Ayao Kumatsu hat mir gesagt, ich will Leute, die an die Sache glauben und nicht einen, der das dann irgendwie als Notlösung nimmt, weil nehmen wir mal an, Haas hat sich nie um Sainz bemüht, aber wenn sie es getan hätten und der wäre da hingegangen, dann hätte er einen frustrierten Sainz gehabt. Den brauche ich nicht. Ich brauche einen, der an dieses Projekt glaubt. Er hat ja gesehen, es geht vorwärts und er steigt da voll ein und die beiden kennen sich aus früheren Zeiten und ich glaube, das kann gut funktionieren und dann hat man mit dem Oli Bermann da noch einen guten Rookie, also es könnte ein ordentliches Team werden.
Ja, Sainz, wenn du es schon ansprichst, lässt immer noch alle zappeln, gefühlt. Wo geht der Zeiger momentan hin?
Ja, das ist ja die unendliche Geschichte. Der Zeiger, glaube ich, schwenkt von einem Extrem ins andere. Wir hatten am Anfang war es ja Audi, dann war es Williams, dann war es Alpine, jetzt ist es plötzlich wieder Williams. Zwischendrin kommt nochmal Mercedes und Red Bull um die Ecke. Es sollte eigentlich am Freitag in Spa bekannt gegeben werden, dann hat man das auf Sonntag verschoben, dann hat man am Samstag Carlos Sainz, den Vater, lange im Williams Motorhome gesehen, hat man gedacht, so jetzt sind die letzten Zweifel beseitigt, am Sonntag dann wieder nichts, jetzt heißt es wieder gerüchteweise vielleicht diese Woche, erst Anfang der Woche, jetzt Mitte der Woche, also es geht hin und her, jetzt ist natürlich dann mit Audis Neubesetzung an der Spitze wieder ein Mitspieler aufgetaucht, den man so nicht erwartet hat, ja. Carlos Sainz hat irgendwann mal gesagt, ja, er prüft jede Woche da diesen Markt und der ist ja nicht nur bei den Fahrern, sondern auch irgendwie bei den Teams, bei der Besetzung äußerst bewegt und er will das eben alles genau analysieren. Also wie gesagt, ich glaube erst dann, wenn er unterschrieben hat.
Ja, gehen wir mal davon aus, er geht zu Williams. Mhm. Wer bleibt dann noch überhaupt übrig für das große Audi-Werksprojekt jetzt unter Mattia Binotto?
Ja, eigentlich keiner mehr, weil Bottas, wie gesagt, ist meiner Ansicht nach, bringt er die Leistung nicht. Ich weiß nicht, wie Mattia Binotto zu Bottas steht. Als Binotto Rennleiter war bei Ferrari, war er einer seiner Hauptgegner bei Mercedes. Da ist er sicher gut gefahren, aber jetzt bei Sauber hat er eigentlich relativ stark enttäuscht, zumindest mal in dieser Saison. Und was bleibt sonst noch? Vettel kann ich mir nicht vorstellen, weil Binotto und Vettel, das glaube ich, klappt nicht mehr, nachdem man sich da in 2020, glaube ich, bei Ferrari da, ja, im Unfrieden ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Scheidung war jetzt nicht gerade astrein. Und dann bleibt nicht mehr viel. Dann bleiben junge Fahrer, dann bleibt vielleicht ein Mick Schumacher. Also das könnte man alles ohne Risiko machen. Man kann jedem dieser Fahrer dann sagen, passt auf, ihr kriegt eine Saison. Ja. Das ist die Chance eures Lebens, nutzt sie und wenn nicht, schauen wir uns 26 wieder um. Man hat ja mit Hülkenberg eine feste Größe. Also das wird interessant sein, wen Mattia Binotto da bevorzugt.
Ja, bei Alpine gibt es da was Neues. Da war ja der letzte Stand Jack Doohan gegen Mick Schumacher. Ja. So ein bisschen, falls Sainz nicht kommt.
Ja, jetzt ist, glaube ich, der letzte Stand eher Jack Doohan gegen Paul Aaron. Paul Aaron fährt ja bei Oliver Oakes in dem Hightech-Team, die kennen sich gut, der hält scheinbar viel von dem. Also es gab schon Gerüchte, dass der Doohan dann vielleicht doch noch den Platz verliert. Also das wird ihm sicher nicht gefallen. Die Frage ist halt, wer jetzt da nächstes Jahr noch die Hosen anhat. Er ist zwar der Teamchef, aber Alpine hat sicher noch Wünsche anzumelden, weil nächstes Jahr wird das Team mit Sicherheit als Alpine noch antreten.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, auch in der Sommerpause, vor allem auf dem Fahrermarkt. Red Bull ist ein Thema, wie gesagt, Williams. Wir warten stündlich auf Vollzugsmeldungen von den Teams, bleiben natürlich dran. Und wir melden uns natürlich dann, wenn was passiert, auch wieder zurück mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Wir planen auch natürlich nochmal einen Rückblick auf die gesamte erste Hälfte. Also bei uns gibt es keine Sommerpause auf unserem Kanal. Bleibt einfach dran, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn was Neues kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.